You're listening to Digital Flux with Dennis Wachter. This is the space where we bring together impactful thinkers in science, tech, startups, and marketing. Together, we unpack the complexities of today's digital world and help you better navigate through it. This is Digital Flux, where complexity meets clarity. Heute zu Gast bei Digital Flux ist Bernd Kunkel. Bernd und ich sind uns in den letzten 5 Jahren sicherlich das ein oder andere Mal begegnet. Wir haben sogar 2 Arbeitgeber geteilt, aber nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, bitte korrigiere mich, falls ich falsch liege, nie wirklich intensiv zusammengearbeitet. Aber warum wir jetzt zuletzt auch gerade wieder in Kontakt kamen, hat damit zu tun, dass ich halt einiges über dich gelesen habe. Ein paar Aussagen, die mit mir sehr resonierten und das maßgeblich über die Themen Neurelativierung von Marketing, Kommunikation und Agenturen und das alles vor allem unter der Last von jüngsten technologischen Fortschritten. Also ein ganz, ganz spannendes Thema. So, was soll man noch über Bernd wissen? Bernd ist Executive Strategic Consultant, Entrepreneur, digitaler Philosoph und vor allem auch Vater, mehrfacher. Einst im Projektmanagement gestartet und dann die Liebe zur Strategie gefunden. Und seit 14 Jahren mit der Mission unterwegs, über den Einklang von analog und digital die bestmögliche Custom Experience zu finden. Und dies äußerst erfolgreich, wie ich finde, bei Stationen wie zum Beispiel Ogilvy, Planet, Aggregate und aktuell bei Wongdoody, aber auch mit einem eigenen Startup unterwegs, wozu wir sicherlich später noch mal ein bisschen mehr erfahren. Auf Kunden wie Icos, Bosch, Xavio, Ford, Nespresso, Aldi, Deutsche Bahn, Smart und ich vergesse bestimmt 80% aller weiteren Kunden, die Bernd bereits schon verdienen durften. Bernd ist zudem auch mehrfach ausgezeichneter Stratege, unter anderem 2-mal mit dem German Brand Award für Excellence in Brand Strategy and Creation. Ein von mir durchaus und auch sehr geschätzter Gesprächspartner, der immer etwas Bereicherndes mit in unsere Diskussion einstreut und über die Fähigkeit besitzt, ohne Imperativ daherkommend, dafür aber mit einem leichten Sarkasmus Perspektiven und neue Kontexte zu eröffnen. Und er liebt Lego. Warum? Wie kommt es dazu, Bernd?
Ja, cooles Intro. Hi Dennis, danke dir vielmals.
Ja, ich danke dir.
Ist ja eine Tonne an Vorschusslorbeeren auf jeden Fall. Um direkt deine Introfrage zu beantworten, warum ich Lego liebe. Lego ist so eine, also zum einen Lego bauen ist so eine fast schon trancehafte Beschäftigung. Und zum anderen ist so Lego auch in meiner frühesten Kindheit eigentlich so eine Möglichkeit gewesen, um einfach irgendwelche Gedanken zum Leben zu erwecken. Und das Ganze aber auch sehr haptisch zum Leben zu erwecken. Also ich bin tatsächlich auch ein Freund davon, wenn ich mich irgendwie abends irgendwo hinsetzen kann und dann einfach sehen kann, was ich heute geschaffen habe und was dabei rausgekommen ist. Und Lego hat ja auch noch so eine schöne Linie Lego-Technik. Und wenn das dann auch noch funktioniert, also wenn man irgendwie den Motor anschaltet oder irgendwie an einem Zahnrad dreht und das am Ende bewegt sich irgendwas oder ein Luftkissenboot flitzt übers Wasser, dann ist das einfach sehr befriedigend mit anzuschauen.
Ja. Ja, verstehe. Man hat ein Ergebnis, ne, was ja heute in der digitalen Welt so ein bisschen immer weiter in den Hintergrund rückt.
Ja, ist ein langer Weg bis zu einem Ergebnis heutzutage. Das ist nicht unbedingt ein schlechter Weg, aber häufig sehr langwierig. Und dadurch, dass wir auch irgendwie in diesem Begriff der Always Beta schon vor langer Zeit angekommen sind, ist natürlich das Ergebnis auch irgendwie nie vollständig. Und morgen kommt irgendwie ein verändertes Nutzerverhalten und dann hinterfrage ich wieder alles und passe nochmal alles an. Und ja, deshalb ist das vielleicht etwas unbefriedigender, im Digitalen zu arbeiten.
Und dafür kompensierst du mit Lego. Das ist verstanden. Okay, das ist verstanden. Gleich auch eine weitere Frage. Ich meine, ich habe ja ziemlich viel aufgezählt, was so deine Rollen sind. Vor allem aber auch, du arbeitest halt nicht bei den kleinsten Agenturen seit jeher, in dann doch schon auch sehr leitender Funktion. Hast aber auch ein eigenes Startup oder bist daran mitbeteiligt. Wie kriegst du dann diesen ganzen Spagat aktuell hin? Wie setzt sich dein Fokus und wie sieht es auch so grundsätzlich dein Schaffen aus? Also was kann man sich vorstellen, was du tust?
Also vollkommen richtig. Es sind ein paar Bälle, die ich eigentlich immer jongliere. Es war aber auch irgendwie schon immer so. Also während, vielleicht auch noch mal 2, 3 Schritte zurück, während dem Studium habe ich irgendwie gleichzeitig mich schon dazu entschieden, ein Open-Air-Festival zu machen. Das gab es dann auch irgendwie 10 Jahre. Also auch während ich schon irgendwie in den ersten Agenturen war, habe ich das noch nebenbei irgendwie organisiert. Natürlich mit einem Team. Von daher ist es für mich jetzt gar nicht irgendwie so ein großes, kompliziertes Feld, sage ich mal, irgendwie da die verschiedenen Bälle in der Luft zu halten. Es ist aber trotzdem ein Spagat, wie du sagst. Und ich glaube, man kann sich zu gewissen Punkten auch immer oder innerhalb von einer Woche vielleicht auch immer nur auf ein Thema konzentrieren und da wirklich den Fokus drauf legen. Mit meinen Jobs aktuell ist es so, also mein Daytime-Job ist der Executive Director Strategy und der nimmt auch den größten Teil meines Tages in Anspruch. Ich habe aber da auch ein echt fähiges Team, das sich im Endeffekt um alles Operative kümmert. Um alles Operative so weit gehend, dass ich immer einspringe, wenn es irgendwo nicht weitergeht. Also ich bin eigentlich jederzeit ansprechbar. Und das ist auch nicht unbedingt von 9 to 5, sondern, keine Ahnung, wenn es notwendig ist, dann setze ich mich halt irgendwie abends um 8 hin und schreibe die Präsentation noch fertig. Gleichzeitig spielt da irgendwie, das ist eigentlich dann der zweite Fokuspunkt, den ich da setze, oder meistens eigentlich der erste, spielen da dann die Kinder mit rein im Endeffekt. Also sobald es, ich will jetzt nicht sagen nötig ist, aber ich versuche dem so viel Zeit wie irgendwie möglich zu geben. Und natürlich sind die auch mal in der Schule und währenddessen arbeitet man, aber die Jüngste ist 9 Monate. Wenn sie Aufmerksamkeit möchte, dann bekommt sie die. Definitiv. Das Schöne ist, vielleicht kurzer Sidestep, seitdem es Homeoffice gibt, ist es auch viel, viel einfacher. Also die Älteste ist jetzt 9. Damals, wie die so klein war, war das halt leider nicht so. Da war man halt irgendwie den ganzen Tag unterwegs und dann hat man sie abends irgendwie nochmal 20 Minuten gesehen, bevor sie ins Bett ist. Eigentlich viel, viel frustrierender auch. Und dann kommt so irgendwie an dritter Stelle das Startup meistens. Also es gibt ein Team, das operativ drauf arbeitet auch. Ich bin da beteiligt. Ich mische mich so ein bisschen als Product Owner mit ein, wobei es auch einen wirklichen Product Owner gibt. Und ich mache auf der anderen Seite auch Business Development dafür. Ich versuche aber auch so ein bisschen immer die Probleme tatsächlich, die ich bei meinen Kunden dann auch aus irgendwie anderen Jobs höre, natürlich in die Entwicklung von dem Produkt mit reinzubringen und da als Feedback mit einzugeben. Und so befruchten sich die Sachen irgendwie ein bisschen gegenseitig. Und so ist es dann auch gut, unter einen Hut zu bringen tatsächlich.
Ist denn dann dein Startup sozusagen dein Erfahrungsdestillat, auf das du auch in Zukunft halt sehr, sehr hoffst, oder ist es für dich, also wie ist so der Stellenwert, wo ist da das Herzblut? Ich meine, trotzdem bist du ja, wie du sagtest, halt maßgeblich in Agenturen verankert. Wie beißt sich das oder überhaupt gar nicht inhaltlich und vom Fokus und was du dir davon erhoffst?
Also ich glaube, es beißt sich nur auf den ersten Blick, nur wenn man es oberflächlich betrachtet. Vielleicht müssen wir an der Stelle einmal erklären oder erzählen, was das Startup so im Groben macht, um es auch irgendwie ein bisschen Außenstehenden klarer zu machen. Also
gerne.
Das Startup ist tatsächlich Agorate, ist im Endeffekt auch ursprünglich als Agentur gestartet, aber wir haben ein Produkt gebaut, das Produkt nennt sich Lucina. Und wir sind auf den Gedanken gekommen, als wir die ersten Avocado-Chair-Bilder von Dali damals gesehen haben. Weil wir uns gesagt haben, jetzt ist der Moment erreicht. Jetzt können wir den kompletten Marketingprozess durchautomatisieren. Also ich meine, Automatisierung, MarTech, vor allem auch für dich absolut nichts Neues. In der Branche jetzt auch nichts Neues. Und irgendwie, dass wir Daten und viel Technologie und dass die Facebook-Timeline ganz früher auch schon irgendwie auf einer KI basiert. Allen, die irgendwie in der Branche tätig sind, müssen wir das nicht neu erzählen. Aber der Punkt, an dem wir festgestellt haben, hey, da gibt's jetzt eine KI und mit der KI kann ich irgendwie sprechen und die KI spuckt mir am Ende des Tages das Bild raus, das ich haben möchte. Kritiker werden jetzt sagen, ja, so weit sind wir ja noch nicht, aber wir kommen dahin und wahrscheinlich deutlich schneller, als es den meisten lieb ist. Auf jeden Fall, als wir das gesehen haben, haben wir festgestellt, wir können das Ganze durchautomatisieren. Und eine Wahrheit, die sich so in den vielen Jahren Marketing und Kommunikation irgendwie aufgetan hat, ist, ein großer Teil der Kommunikation ist einfach ein Grundrauschen. Das sind nicht die High-Gloss-Lead-Leuchtturm-Kampagnen, die irgendwie in Cannes ausgezeichnet werden, sondern es geht einfach darum, täglich sichtbar zu sein. Weil nur dadurch, dass ich irgendwie eine hohe Sichtbarkeit im Markt habe und von meinen Prospects und von meinen Kunden immer wieder wahrgenommen werde, nur dadurch stelle ich auch sicher, dass ich Marktanteile habe oder dass ich auch wachsen kann. Gibt dazu ja auch eine schöne Wahrheit von Bean & Fields. Share of Voice größer als Share of Market, wir wachsen. Share of Voice kleiner als Share of Market, unser Marktanteil sinkt. So, auf jeden Fall haben wir festgestellt, wir können das Ganze durchautomatisieren und wir müssen es eigentlich auch durchautomatisieren, weil, da kommt jetzt eine andere Wahrheit wieder ins Spiel, Marketingbudgets sind irgendwie das, was immer unter Druck ist und Agenturarbeit wird viel, viel teurer und eigentlich, wenn wir mal uns ehrlich irgendwie in die Augen schauen, dann ist es so, wenn eine Agentur heute liefert, also wenn es keine Inhouse-Abteilung macht, sondern wenn eine Agentur irgendwie Social-Media-Betreuung macht, naja, dann kosten Social-Media-Post irgendwie im Idealfall 1.000 Euro. Manchmal deutlich mehr. Und das ist eigentlich was, was sich, also es, keine Ahnung, jede Prozentzahl ist jetzt falsch, aber 60-80% aller Marken können sich das gar nicht leisten. Und trotzdem müssen sie es machen. Weil durch die nächsten Zielgruppen verändert sich es ja auch dahingehend, dass ich sowieso nur noch auf Social Media wahrgenommen werde irgendwie. Also ich muss dort aktiv sein, ich muss Dauerbeschallung machen, ich muss irgendwie mein Grundrauschen haben. Und mit Lucina haben wir uns im Endeffekt vorgenommen, das komplett zu automatisieren. Ich lege mir einen Account in Lucina an, ich lege meine Marke an, Lucina analysiert meine Website, ich gebe unserem Tool vielleicht noch irgendwie meine 5 wichtigsten Wettbewerber, die Social Media Handles, wir analysieren das, Lucina legt für mich einen Contentplan an, Lucina legt für mich automatisch die Posts an, inklusive Visual und Caption in CD und ich muss als User oder als Marketingverantwortliche am Ende eigentlich nur noch auf Approve klicken und das ganze Ding geht raus. So, um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, natürlich ist das irgendwie ureigenes Geschäft der Agenturen und in dem Zusammenhang beißt sich's mit Sicherheit, aber ja, wie auch gerade gesagt, die meisten können sich Agenturen gar nicht mehr leisten.
Okay, aber es gibt halt auch noch nach wie vor sehr viele Agenturen und ich glaube, das war auch das Prägnanteste, was ich von dir irgendwie wahrgenommen hatte, weswegen ich unbedingt mit dir sprechen wollte, ist die Kernaussage, Agenturen werden sich abschaffen.
Ja.
Also nochmal das Pferd von hinten rum aufgezäumt, weil du hast ja im Prinzip durch Lucina schon eine Lösungsmöglichkeit gegeben für ein sehr zeitgenössisches, agenturkulturspezifisches Problem, dass wir scheinbar nicht mehr leistbar sind, aber es gibt einen Bedarf, aber wir uns aufgrund von vielleicht nicht Reaktionsfähigkeit oder bessere Anpassung oder mehr Geschwindigkeit tatsächlich ein Stück weit immer mehr abschaffen, wir immer weniger werden oder konsolidiert werden oder wie auch immer. Ja. So. Ich würde gerne auch nochmal da den Fokus drauf legen. Wie siehst du denn die Zukunft der Agenturen? Jetzt nicht zwingend an Lucina gekoppelt, aber mal so ganz grundsätzlich von ganz oben.
Ja. Ja. Wenn man in den Markt schaut, kann man sehen, dass sich, wie du sagst, dass sich der Markt wirklich konsolidiert. Und ich glaube, das, was in den Agenturen gerade passiert, ist das, was in vielen anderen Branchen auch schon passiert ist, dass so die Mitte wegbricht. Also es wird mit Sicherheit weiterhin sehr, sehr viele kleine Agenturen geben. Die sind verhältnismäßig wahrscheinlich auch günstiger als jetzt die großen Network-Player. Die machen wahrscheinlich, also mit Sicherheit, das ist jetzt verallgemeinert, aber die wahrscheinlich zum größten Teil als eine verlängerte Werkbank wahrgenommen werden dürften. Für Unternehmen, die ein internes Marketing haben, die aber einfach nicht die Kapas haben, die ganz klassisch über Agenturarbeit eben Kapazitätsspitzen auffangen oder irgendwelche größeren Projekte handeln. Aber wie gesagt, eher kleiner Umfang, regional verankert. Und ich glaube, die zweite Sorte von Agenturen, die übrig bleiben wird, oder wo es sich Sinn entwickelt, sind tatsächlich ja globale Netzwerke. Die können inhabergeführt sein, natürlich, wie jetzt eine Serviceplan-Gruppe. Die können aber auch WPP oder eben Wongdoody, was ja Teil von Infosys ist, sein. Und die haben auch ihre Daseinsberechtigung, weil sie eben global liefern können. Weil sie globale Marken, die es geben wird, die es immer geben wird, bedienen können, weil sie Kampagnen über verschiedene Kulturbereiche hinweg anpassen und ausspielen können, weil sie Marke verstehen, weil sie verstehen, wie wichtig es ist, auch in Marke zu investieren und weil sie tatsächlich auch in der Lage dazu sind, wie gesagt, diese Leuchtturmprojekte einfach zu produzieren und dadurch halt, ja, eine Marke erlebbar zu machen und beim Konsumenten im Kopf zu verankern. Ja, und ich glaube, dass, wie gesagt, das in der Mitte bricht aber weg. Das in der Mitte kann ich irgendwie, das in der Mitte werde ich durchautomatisieren können.
Ist es dann, also ich bin ja auch in der Agenturwelt in irgendeiner Art und Weise zu Hause oder habe eine längere Historie. Mein Worry, den ich irgendwie gleich mit einstreuen muss, vor allem nach dem, was du gesagt hast, ist, das wird halt alles bedeutend systemischer. Also weil eine Struktur es kann, wird sie bevorzugt. Und kann, wird definiert über nicht nur diese internationale Leistungsfähigkeit, sondern auch möglicherweise über einen skalierbaren Preis nach oben als auch nach unten, weil die Masse im Prinzip das trägt. Und das ist halt unter anderem ein Grund, weswegen halt viele kleinere halt einfach flöten gehen. Und du hast mir auch das letzte Mal, wo wir im Vorgespräch waren, auch so ein Floh ins Ohr gesetzt, dem Mittelstand in Deutschland geht es nicht gut, also dem allgemeinen Mittelstand. Und das ist aber der die meisten Agenturen getragen hat. Und da der halt auch so langsam wegbricht, brechen allen logischer Konsequenz daraus halt eben auch die Agenturen weg. So, meine große Frage ist, das ist jetzt das Chaos, in dem wir uns befinden. Sind denn aber trotzdem die Antworten, sich vielleicht doch noch zu halten, zu etablieren oder zu neu zu erfinden oder zu reformieren, ausschließlich in dem Bereich zu suchen, systemisch funktionaler zu werden? Oder gibt es auch noch andere Steuerungsmöglichkeiten, Faktoren, die kleinere Agenturen befähigen, ebenfalls noch daseinsberechtigt zu sein?
Also ich glaube, alleine systemischer zu werden ist wahrscheinlich nicht die richtige Antwort. Ich glaube, es ging heute durch LinkedIn die Story von Nike im Endeffekt. CEO ausgetauscht gegen den von eBay. Wir automatisieren alles, nur noch Performance-Marketing. Im Endeffekt, Marke ist uns egal. Naja, das Resultat sehen wir jetzt irgendwie. Die Produkte werden verramscht. Das kann nicht der Weg sein, das komplett nur noch irgendwie. Also ich glaube, das ist auch so eine Grundwahrheit im Marketing. Man kann zwar viel messen und viel optimieren und das hat sich auch gezeigt, aber wie gesagt, Marke ist auch wichtig. Und Marke ist, wie gesagt, auch eine der Daseinsberechtigungen für die großen Agenturen, die eben Marke bauen können, die Marke verstehen und die Marke etablieren können. Wenn du fragst, wie es um die Agentur steht, um die mittleren Agenturen steht, um die kleineren Agenturen steht. Ich glaube, dann ist das tatsächlich auch ein Hebel, den sie ziehen müssen. Also wirklich auch für Marke einzutreten und den Kunden dann auch an der Stelle irgendwie klar zu machen, warum eine Marke wichtig ist. Mittelstandskunden also sehen das häufig anders oder haben es häufig anders gesehen. Das ist, ich weiß nicht, in einer meiner ersten Agenturen haben wir mal mit, ja, typischer deutscher Mittelstand, irgendwie Maschinenbauer, Hidden Champion, Weltmarktführer, 50 Mal gehört. Und O-Ton damals des Geschäftsführers, ja, wir bauen die besten Maschinen der Welt und jetzt gibt's da so eine chinesische Firma und deren Website ist irgendwie viel, viel besser und seitdem kauft keiner mehr bei uns ein. Und da muss man halt irgendwie so ein bisschen sagen, ja, stimmt. Weil die Website mit zu deiner Maschinen-Experience dazu gehört. Wenn ich als Einkäufer irgendwie beginne zu recherchieren, welche fünf kommen denn irgendwie in Frage und ich gehe auf deine Website und die sieht aus nach 1990, dann mag deine Maschine noch so gut sein. Aber die Website zeigt es halt nicht. Die Website zeigt halt was ganz anderes. Die Website zeigt, dass du irgendwie ja 1990 stehen geblieben bist. Und dann gehe ich halt als Kunde und je jünger der Kunde ist, umso oder die Kunden sind, umso schlimmer wird es, dann gehe ich davon aus, dass deine Entwicklung und Innovation auch damals stehen geblieben ist. Deshalb bist du raus. Und da wird ja dann wieder ein Schuh draus, eben das Gesamtbild der Marke, die Gesamtwahrnehmung deiner Marke. So, und ja, das ist mit Sicherheit ein Punkt, an dem sich, über den sich eigentlich jede Agentur profilieren kann. wenn sie das einfach versteht und da auch eine gute Beratungsleistung in dem Zusammenhang dann rüberbringt. Ich glaube, das ist so ein Grundproblem. Wir haben an irgendeinem Punkt haben wir aufgehört, uns weiterzuentwickeln. Vielleicht ist es auch ein sehr deutsches Problem. So, wir sind die besten Maschinenbauer der Welt. Alles andere ist zweitrangig.
Nee. Ja, warum erkennt das keiner von sich aus? Ne? Es braucht keinen Zusatz, um das zu befördern.
Ja. Also im Endeffekt, es geht darum, ein gutes Gesamtbild abzugeben. Und dazu zählt halt, wo ich wahrgenommen werde, wie ich wahrgenommen werde und welches Gefühl ich am Ende des Tages dadurch meinen potenziellen Kundinnen mitgebe, wofür ich stehe.
Ich würde da rausnehmen, dass du tatsächlich sehr stark die Fahne hältst für Marke. Ne? Also dass, wenn Marke verstanden wird, also wirklich par excellence, wirklich wieder auf Agenturebene, wenn sie es denn vermitteln können, eines der Assets sein kann, die wiederum halt dann halt empowert. Eine zweite Frage, die sich für mich dann anschließt, ist, ist das ausnahmslos so? Weil heutzutage ist alles unglaublich schnell, ja. Also wir gewöhnen uns relativ schnell von heute auf morgen an etwas ganz anderes. Der Aufbau einer Marke oder die Festsetzung einer Marke im Kopf des Konsumenten dauert ja in der Regel nicht nur einen Tag, sondern etwas länger. Und wenn du keine Marke hast, aber auf dem Markt halt stattfinden möchtest, dauert es umso länger, diese Marke zu etablieren. Es ist die Frage, wenn man so viel auf Marke setzt, ob Marke angesichts der Geschwindigkeit der Konsumenten und der Markt hat sich ja gedreht. Ich meine, da wird viel mehr gefordert. Wir können nicht mehr ganz so stark manipulieren über die Kommunikation, weil das Produkt sehr viel besser verstanden wird. Ist Marke in allen Fällen irgendwie das Vehikel oder der Hebel oder gibt es da halt auch noch andere Richtungen, die man sich vielleicht nochmal überlegen muss?
Ja, da hast du 100% recht. Also es ist natürlich, letzte Woche haben wir eine Studie vorgestellt. Vielleicht ist das eine Richtung. Und zwar AI-Humans, wie Konsumenten im Endeffekt KI-produzierte Menschen wahrnehmen. Ob sie sich darüber Sorgen machen, wie sie die sehen. Die Studienergebnisse sind natürlich viel vielseitiger, aber wenn wir alles im Endeffekt runterbrechen, dann können wir es zusammenfassen mit dem Satz, naja, dem Konsumenten ist es am Ende des Tages egal. Noch schlimmer eigentlich die Aussage, Werbung übertreibt oder lügt sowieso. Deshalb ist es gar nicht schlimm, wenn das jetzt auch noch ein KI-generierter Mensch ist. Das vorher war es halt gefotoshoppt, jetzt irgendwie macht es halt ein AI. Von daher ist es vollkommen richtig, was du sagst. Also wir können, den Konsumenten ist bewusst, dass wir faken und dass Werbung nicht die Wahrheit erzählt. Deshalb wird, wie du sagst, das Produkt eigentlich viel, viel wichtiger. Also wenn, ich weiß nicht, von wem das Zitat ist, aber irgendjemand hat irgendwann mal gesagt, du kannst jeglichen Scheiß einmal verkaufen.
Ja.
Bis es der Kunde eben in der Hand hat. So, also spätestens, wenn ich es in der Hand habe und es erfüllt nicht, was es mir vorher versprochen hat, dann ist es raus. Und dann kann ich auch noch so viel irgendwie in Marke investieren oder auch in Performance-Marketing investieren. Ich werde es nicht nochmal kaufen. Also die Experience ist ja eigentlich das, was dann die Marke oder das Bild, das ich vorher in der Kommunikation mit Marke aufgemacht habe, das auch wirklich mit Leben füllt. Und das auch wirklich dazu führt, dass ich dem glaube oder dass ich dem Glauben schenken kann. Also ich glaube, weiß nicht, Apple ist schon ein 1000-mal gebrachtes Beispiel, aber es ist ein schönes Beispiel. Irgendwie einer der ersten Spots zum iPod war halt super simple Musik, super einfacher Takt und dann nehme ich dieses Ding in die Hand, drehe durch und klicke einmal auf Play und ich, also halt alles einfach. Und genauso kam es rüber und genauso hat es irgendwie funktioniert. Und da gibt es halt keine Abweichung irgendwie zwischen dem, was erzählt wird und dem, was auf der anderen Seite dann meine Wahrnehmung mit dem Produkt ist. Und dann kann ich dem schön glauben. Ein anderes Beispiel, ich weiß nicht, wenn sich Volkswagen hinstellt und sagt, wir sind jetzt der grünste Autokonzern der Welt und dann kommt der Dieselskandal, 2 Wochen später, fail.
Ja.
Also das und Marketingverantwortlich und Unternehmen glauben wir zu oft, dass Konsumentinnen auch irgendwie dumm sind oder nur Kurzzeitgedächtnisse haben. Also ich glaube, das bleibt mehr Menschen länger im Kopf, als es vielen lieb ist.
Ja, die Krise, die wir aktuell bei VW haben, ist, was ich zumindest gelesen habe, in den letzten gut 2 Jahren hat Volkswagen bis zu 2 Millionen Autos weniger verkauft. Und ich glaube auch, dass solche Dinge, die du gerade ansprichst, ebenfalls ein Teil dieser Problematik sind. Insofern ja, also ich bin total bei dir. Es ist, man hat ein Langzeitgedächtnis und kein kurzes.
Ja.
Auf Marke. Keine Frage. Nichtsdestotrotz, also wie würdest du das sagen? Also ich, warum ich das sage, wo ich komme, ist, ich sehe immer wieder halt eben extrem schnell eskalierte E-Commerce-Brands, die halt auch, und das ist auch eine ganz andere Debatte, die D2C gehen, also als Hersteller direkt an den Konsumenten verkaufen und im Prinzip größere etablierte Strukturen, wo vielleicht, das ist meine Meinung, Marke nochmal eine fundamental größere Rolle spielt, so ein bisschen überbrücken, weil sie sehr schnell das Produkt vermitteln. So und im Prinzip Marke etwas zurückstellen, das Produkt forcieren und das halt auch in maximaler Convenience, also was Service auch drumherum angeht, was Payment angeht, was, weiß nicht, die Verfügbarkeit der Produkte angeht, die Variation der Produkte angeht, damit du das Gefühl vermittelst, ich bekomme exakt genau das, was ich brauche. Woher wusstet ihr das und warum erscheint das genau jetzt? Weil jetzt bin ich so empfänglich dafür. Das ist für mich so, wo die Reise aktuell am meisten hingeht. Ich weiß auch nicht, ob das die finale Destination ist. Das steht für mich auch so ein bisschen kontra Marke, also das Markendenke. Und das sage ich nicht, weil ich nicht das glaube, was du eingangs gesagt hast. Ich möchte halt nur noch mal irgendwie diesen Facettenreichtum, glaube ich, beleuchten, weil mein Gefühl ist, dass wenn man Marke propagiert bis zum geht nicht mehr, nur noch die großen Netzwerke gewinnen, weil nur die haben den Erfahrungsreichtum Marke auf absoluter Champions League halt eben durchzudeklinieren und darum zu tanzen und ganz viel, ganz Tolles zu machen. So, und wenn die Kunden das wahrnehmen, dann wollen sie auch nur noch, also die Kunden, damit meine ich der Agenturkunden, dann wollen sie auch nur das buchen und Kleine haben in der Verargumentierung von schnelleren Wegen halt eben auch kaum noch eine Chance, weil dem wird aufgrund von Mangel an Reputation einfach bedeutend weniger geglaubt. Ich denke nur, dass dieser Weg auch einer ist, den vielleicht nicht jede Marke ab kann oder auch braucht, aber viele Kleine halt vielleicht dadurch einen besseren Weg gehen können als den Großen und so kleinere Agenturen auch wieder eher befähigt werden, weil die Möglichkeit haben auch in den Performance-Krams halt auch mehr in die Tiefe wieder zu gehen, wofür Große keine Zeit haben oder keinen Kopf oder nicht wollen.
Da bin ich bei dir. Da bin ich bei dir. Auch weil ich unter den Kleinen wahrscheinlich eher irgendwelche Specialties finde und irgendwelche Capabilities finde, die vielleicht ein großes Netzwerk auch irgendwie gar nicht bedienen kann. Das zeigt sich immer wieder im Endeffekt. Wenn ich irgendwas super Spezielles suche, dann muss ich eigentlich eher in die Breite gehen, weil diese Fähigkeiten finde ich meistens gar nicht in den Big Playern. Das halt dann doch irgendwie, vielleicht sind es auch am Ende des Tages nur 10 Personen, die es irgendwie können. Und du hast recht, das ist vollkommen richtig. Also auch, es gab ja so schöne Beispiele mit irgendwie, es gehen Bilder über Instagram und die scrapt sich dann direkt irgendeinen Shop und dann bekommst du sie wieder ausgespielt als abgedruckt auf einem T-Shirt und dann ist direkt hier der Shop und im Endeffekt läuft alles vollautomatisiert im Hintergrund und irgendwie innerhalb von 5 Sekunden bekommst du die Anzeige ausgespielt. Das ist vollkommen richtig. Aber da sind wir wieder bei dem Experience-Punkt im Endeffekt. Also, kommt jetzt vielleicht eine Definitionsfrage und wir Marketingleute mögen ja dann auch uns immer gerne über Wordings streiten und was ist jetzt das Richtige? Aber am Ende des Tages ist es ja für mich als Konsument, als irgendwie ein interessierter oder aktiver Social Media User, der irgendwie auf der Suche nach sowas war, ja, ist eine geile Erfahrung. Ich habe genau das gefunden, wonach ich gerade gesucht habe. Und ey, Shop XY hat es mir angeboten. Dadurch habe ich natürlich die Möglichkeit, unglaublich schnell zu skalieren. Also das ist absolut richtig. Ich glaube, das funktioniert dann, wenn es nicht nur preisgetrieben ist. Also das, ich glaube, preisgetrieben ist nochmal eine ganz andere Diskussion, wenn man sich auch Temu oder AliExpress anschaut oder auch vorher Primark. Also die funktionieren ja auch und die skalieren ja unglaublich schnell nach oben und meistens auch unglaublich schnell genauso wieder nach unten, wenn sie sich nicht irgendwann neu erfinden auf dem Weg. Aber um mal nicht auf den Preis zu kommen, ich glaube, wenn ich Konsumentin eine ultra geile Experience direkt biete und die vom ersten Point of Entry bis hin zur Auslieferung des Produkts und dann vielleicht auch über eine zumindest halbwegs gute Produkterfahrung, wenn wir über Fast Fashion sprechen, reicht es ja, wenn ich das Ding einmal tragen kann und danach irgendwie wieder eine andere Diskussion, müssen wir jetzt auch nicht drüber reden, aber Also ich glaube, ich kann ganz viel machen. Ich habe ganz, ganz viele verschiedene Wege, um irgendwie mein Unternehmen zu skalieren oder auch meine Marke zu skalieren, um es mal in dem Sinne zu sagen. Wichtig ist, glaube ich, dass ich irgendwie in den Kopf des Konsumenten komme. Und natürlich ist, also in meinen Augen, ich kann ganz, ganz viel in Image und Marke investieren und ich glaube, das ist wichtig, um langfristig erfolgreich zu sein. Oder ich kann es direkt im D2C machen und investiere das relativ schnell in die Customer Experience. Dann muss die aber auch durchgehend so hoch sein und so gut sein. Und trotzdem glaube ich, dass ich an irgendeiner Stelle auch im D2C, ja zumindest Influencer oder irgendwelche Fürsprecher brauche, die meine Marke dann weiterhin im Kopf, dafür sorgen, dass meine Marke weiterhin im Kopf bleiben, auch wenn ich gerade mal nicht kaufe. Weil sonst ist, glaube ich, kommt, glaube ich, gleich der Nächste und verdrängt dich aus dem Relevant Set.
Ja. Ja, damit wäre ich deutlich zufriedener, so zu denken, weil das ist dann mehr auch wiederum so dass der Mix und ich finde, dann setzt auch wieder die Craft solcher Positionen ein, wie bei dir oder auch zum Teil bei mir, wo es darum geht, halt über die Erfahrung des Kundenkontexts und in welchem Markt er mit seinen Produkten stattfinden will, das Ganze halt irgendwie so zu nivellieren, dass das auch Sinn macht und sich dann halt auch aus der Fülle bedient und nicht, wie gesagt, nur von einem, weil ich das eine kann, also Marke oder nur Performance, sondern halt irgendwie das Beste aus, wie heißt es, Best of Both Worlds halt einfach zieht und versucht halt eben dann an den Pegler zu drehen, bis man messbar genau halt auch tatsächlich sagen kann, das ist der richtige Weg oder wir müssen wieder iterieren. Dein Always-Beta-Beispiel, also würde bei solch einem Ansatz halt eben auch tatsächlich eher greifen, an denen ich auch tatsächlich selber glaube und so auch am ehesten gerne arbeite, wenn ich ehrlich bin. Also wo Marke und Produkt halt versuchen, sich die Hand zu geben und das eine nicht, das andere halt erdrückt, ist ein bisschen zu viel, aber wo es halt nur das eine ist und wie man es so schön sagte, im Media über einen gewissen Frequency Cap versucht das Ganze einfach nur massiv in die Köpfe der anderen zu penetrieren und das wird es dann schon tun. Und dann sind wir halt bei Schrotflinte auf Spatzen. Das ist aber meine persönliche Meinung und ich kann es gerade sagen, weil ich nicht im Netzwerk arbeite wohl. So, ja.
Das war, glaube ich, das unser einziges Projekt zusammen, so direkt im direkten Austausch für das Sorgenkind aller Deutschen, für die Bahn.
Ja. Oh ja, das stimmt. Wo Marke tatsächlich stärker ist als das Produkt.
Ja, deutlich.
Und deswegen aber die Marke dann auch anfängt zu leiden, genau. Weil man nicht nur auf Marke investieren kann. Genau, ja. Weil das Produkt funktionieren muss. Ja, unglaublich kontroverse Sache. Ich meine, wir machen das ja beide jetzt auch nicht seit den 5 Jahren, seitdem wir uns begegnet sind, sondern auch bedeutend länger. Und irgendwie ist es ja so, dass es sich jetzt halt einfach massiv dreht. Also nicht nur, dass es sich verschiebt. Wir hatten es eingangs, dass sich gewisse Systeme oder Agenturstrukturen konsolidieren. Einige sich sogar ganz zurückziehen. Ich meine, es gab ja aberwitzige Nachrichten jetzt in den letzten 3-4 Wochen sogar, was da alles passiert ist. Aber nichtsdestotrotz haben Agenturen 70, fast 80 Jahre lang die Kommunikation halt einfach getragen, um Marken oder auch Produkte halt an den Mann zu bringen, um sie zu dem werden zu lassen, was sie sind. Warum ich das wiederum sage, ist, mein Eindruck ist, wenn du jetzt mit Kunden arbeitest, dass Kunden das auch zum Teil gar nicht mehr so wahrnehmen, sondern es mittlerweile durch diesen breiten Fundus an Wissen, der demjenigen, der eben ja zugänglich ist, sich Unternehmen, die uns wiederum beauftragen könnten, halt sehr klare Meinungen bilden und du dann damit konfrontiert wirst, dass es eigentlich so zu gehen hat. Das beste Beispiel, ich glaube das einzigste Beispiel und das ist das, was auch sehr frequent vorkommt, ist, ja, dann lass das doch die KI bauen und es gibt halt keinen Trust mehr in die Craftsmanship oder auch die Bewertung, wann das eine und eben gerade nicht das andere halt eingesetzt werden sollte. Und das finde ich aktuell im Umgang ist tatsächlich eine Challenge und ich würde gerne wissen, wie du das siehst, ob du ähnliche Challenges hast oder ob alles nach wie vor glatt durchläuft, was du verkaufen möchtest.
Nee, es ist es ist tatsächlich eine Challenge. Und leider kommt natürlich wahrscheinlich auch getrieben durch allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen als erstes irgendwie auch so ein Punkt, ja, das macht doch die KI und dann ist doch auch viel, viel günstiger. Ja und nein. Also it depends, wie wir als Consultants auch immer so schön sagen. Ich glaube, die KI in ihrer aktuellen Ausprägung Ich glaube, langfristig wird viel, viel mehr gehen. Aber kurzfristig, glaube ich, überschätzen, ich will jetzt nicht sagen Kunden, weil das stimmt auch nicht. Natürlich ist der Wissensstand auch ganz, ganz unterschiedlich. Wir nutzen tatsächlich auch einen Teil unserer Zeit wirklich aktiv, um einfach Kunden oder Kundinnen aufzuschlauen. Was kann denn der KI heute? Wo sind auch irgendwie Grenzen dem Ganzen gesetzt? Und wo glauben wir denn, dass es morgen hingeht? Meistens schließend irgendwie mit der Frage auch, was wäre denn euer größter Wunsch, was eine KI für euch irgendwie morgen übernehmen könnte? Mhm. Natürlich nutzen wir KI auch intern. Wir nutzen sie, wir haben sie, bei Vongduli haben wir sie tatsächlich auch für Kampagnen bereits genutzt. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Einfach weil wir sehr, sehr fähige Leute in dem Zusammenhang haben. Weil wir intern auch wirklich investiert haben, um die Leute aufzuschlauen und nach vorne zu bringen. Eines der größten Probleme, finde ich, wenn wir jetzt mal, also ich würde es nach und nach durchgehen, wenn wir mal bei der KI selbst anfangen, ist tatsächlich die KI irgendwie auch kontrollierbar zu machen. Weil es ist ja so, wenn wir mal an den klassischen Prozess irgendwie den Kunden denken, wir geben einen Entwurf rüber, dann gibt es natürlich Feedback. Ich glaube, es gibt doch keine Agentur, in der jemals irgendwie der erste Entwurf angenommen wurde. Und wenn wir das Ganze natürlich mit KI gebaut haben und Kunde jetzt irgendwie sagt, ja, das ist schön, aber ich hätte die Perspektive gerne einen Ticken weiter von unten und außerdem hätte ich gerne nicht um die Mittagszeit, sondern Golden Hour, das ganze Bild. Ja, schön, dann geben wir einen neuen Prompt ein und Bild komplett anders. Also ich glaube, da ist so die erste große Herausforderung in der Nutzung der KI, die wirklich kontrollierbar zu machen, um auch eben auf Feedback eingehen zu können und dann am Ende wirklich auch ein Produkt zu produzieren, eine Kampagne zu produzieren, die den Qualitätsansprüchen gerecht wird. Die sind natürlich auch von Marke zu Marke unterschiedlich und mit Sicherheit gibt es Marken, denen das reicht. Aber ich glaube, die großen Marken, die wirklich auch Wert drauf legen, wenn wir vielleicht nochmal über Automotive sprechen, das Auto muss am Ende so aussehen, wie das Auto aussieht. Und das darf halt nicht, der 3er BMW darf nicht aussehen wie eine Mischung aus einem 3er und einem 5er, weil das Modell irgendwie das nicht perfekt auseinanderhalten kann. Da haben wir aber auch, also wieder auf unser Beispiel, im Endeffekt dafür haben wir Workflows gefunden. Also wir kombinieren KI mit zum Beispiel der Unreal Engine und kriegen es dadurch hin, irgendwie über Virtual Twins das Produkt immer aussehen zu lassen wie das Produkt und gleichzeitig können wir mit dem Setting spielen. Das ist aber wieder ein Prozess, der durchläuft, der eine Qualitätssicherung sicherstellt und der am Ende des Tages nicht günstiger ist. Er ist vielleicht schneller. Er lässt uns mehr Variationen zu, weil wir nicht mehr nur ein Shooting machen und dann eben die 100 Bilder vom Shooting haben, sondern wenn wir irgendeine andere Szene wollen, dann probieren wir die andere Szene aus. Also wir können einfach viel, viel mehr möglich machen. Und in dem Zusammenhang ist KI ein geniales Tool für Agenturen, natürlich auch für Kunden, für jeden, der es nutzt, um, ja, wenn wir wissen, wie wir damit umgehen, wenn wir eine Idee haben, wenn wir wissen, was wir überhaupt nach außen kommunizieren müssen. Und da kommt, glaube ich, die nächste Herausforderung. Dadurch, dass jetzt durch KI irgendwie alles möglich ist oder auf den ersten Blick alles möglich ist, wird doch die Idee und die Geschichte, die ich erzählen möchte, viel, viel wichtiger. Weil aktuell ist es nichts weiter als eine Maschine, die ich bediene. Und gibt's auch wieder dieses geflügelte Wort Shit in, Shit out. Also ich brauche jemanden, ich brauche eine gute Strategie, die einen guten Insight findet, den ich danach an ein gutes Konzeptteam gebe, die sich eine richtig geile Story erzählen, die ich danach über eben von mir aus eine KI herauslassen kann und dann vielleicht in einer Carousel-Ad oder in einem YouTube-Pre-Roll 6-Sekunden-Video erzählen kann. Dafür kann ich dann KI nutzen. Ich kann KI nutzen, um das Video vielleicht zum Leben zu erwecken oder ich kann mit KI auch die finalen Bilder schneller erstellen, aber es wird trotzdem nochmal jemand mit Photoshop drüber gehen müssen. Es wird trotzdem nochmal jemand eine Qualitätssicherung machen müssen, dass einfach das dem Anspruch Genüge trägt, den eine Marke hat. Und das ist ein Punkt, den die KI-Tools, die im Markt da sind, eben so noch nicht Plug and Play liefern.
Musst du das einem Kunden oft erklären?
Ich glaube schon, ja. Also es ist auch im Endeffekt wieder Licht und Schatten. Du hast die, die sich irgendwie, die sehr technologieaffin sind und die sich damit beschäftigen und die einfach wissen, wo es aufhört, die vielleicht auch schon mal zumindest einmal sich mit ChatGPT unterhalten haben und die dann auch wissen, oh, wenn ich irgendwie das fünfte Mal nachfrage und meine Frage nicht wirklich und nicht weiß, wie ich damit umgehen muss, naja, dass ich dann beim fünften Mal wieder dieselbe Antwort bekomme wie beim ersten Mal. Oder es gibt also den klassischen Feind der Agenturen irgendwie, also nicht falsch verstehen bitte, die Einkäufer, die haben meistens noch kein ChatGPT benutzt. Und also das, ich glaube, da erklärt man es halt dann auch. Also so im Endeffekt, es muss ja, ich glaube, man wird sich auf einer anderen Ebene einig. Ich glaube, man wird sich auf der Ebene einig, hey, was ist denn euer Anspruch an eure Kommunikation? Soll die das widerspiegeln, worum es geht? Soll die eure Marke widerspiegeln? Soll die eure Experience widerspiegeln? Oder wollt ihr einfach schnell Masse produzieren? Also, ich weiß nicht, ob du die mal ausgespielt bekommen hast, diese, ich bekomme sie immer auf Insta, so dieses Carousel von Otto, wo einfach 50 verschiedene Produkte drin sind. Das ist jetzt nicht KI, aber ich bin überzeugt, dass eine KI dahinter liegt, die Produktauswahl trifft. Die passt nie. Also da sind wir jetzt natürlich nicht beim Visuellen, sondern irgendwie beim Matchmaking über Big Data. Aber ja, das ist genauso strange. Also irgendwie, wenn er mir eine Werbung anzeigt, dann passt, schaut doch irgendwie, stellt doch sicher, dass ich in der richtigen Kohorte bin.
Ja, witzig, ne? Eigentlich müsste das ja zu 100% schon der Fall sein. Mich wundert es auch, dass es nicht immer so treffsicher ist. Ja, ganz witzig. Aber jetzt so langsam muss ich ehrlich sagen, durchschaue ich deinen Plan, warum du Startup und warum du die hast. Also es ist, also ich würde jetzt so unser Gespräch zusammenfassen. Das heißt nicht, dass es jetzt zu Ende kommen muss, aber für Social Media, was ja in den allermeisten Fällen lediglich Hygiene ist, ja, ich weiß, es gibt auch Hero-Kampagnen auf Social und größere Aktionen, keine Frage, ja, ja. Aber es ist Hygiene, es ist täglich, es ist minütlich, es begleitet uns jedenfalls. Das ist optimierbar, so dass man laut deiner Aussage, ein bisschen karikiert jetzt sicherlich auch, keine Agentur mehr braucht. Man braucht ja nur Lucina.
Ja.
Aber für alles Weitere, was nicht Hygiene ist, was halt viel mehr Nuancen braucht, Konsistenz im Markenaufbau und im Stattfinden von ja konsistenten Attributen, die eine Marke halt auch vermitteln will, vielleicht auch sogar über das Produkt, geht das dann nicht mehr ganz so einfach oder nur in Teilen, also maximal nur in Teilen, weil es noch nicht ganz so kontrollierbar und homogenisierbar ist über das, was man sich im Konzept halt einfach vorstellt. Und es ist auch nicht so replizierbar, wie man es denn auch gerne hätte, glaube ich, auf größere Art und Weise.
Absolut.
Okay, dann machst du ja beides.
Das ist korrekt, ja.
Du Fuchs, ja, okay. Jetzt habe ich verstanden. Okay. Aber dann würdest du sagen, also oder andersrum, also Lucina oder ähnliche Ansätze, die vielleicht auch in Zukunft ebenfalls rauskommen werden, ersetzen sehr viel performance-getriebenere Touchpoints, wie unter anderem Social-Media-Kanäle. Gibt es aber etwas, wo du sagst, jetzt so in der Allgemeinbetrachtung, also welche Capabilities auf Agenturen verteilt sind? Ich rede jetzt nicht klassische Agentur versus digitale Agentur. Ich sage jetzt auch wirklich Social, vor allem auch PR, Consultancy im Spezifischen, aber dann halt auch All-In-Agenturen, die halt deutlich größer, globaler auch auf Kampagnen arbeiten können, wie Wongdoody zum Beispiel. Gibt es da ein Ranking, deiner Meinung nach, was so nach und nach KI zum Opfer fällt? Also was ist einfach einzukassieren?
Ich glaube, am einfachsten einzukassieren, das ist eine schwierige Aussage tatsächlich. Also ganz spontan würde ich dazu neigen, dass am einfachsten tatsächlich Projektmanagement einzukassieren ist. Weil es gibt jetzt schon relativ fähige Tools, die durchforsten deinen E-Mail-Eingang, die nehmen Calls auf, erstellen danach eine To-Do-Liste mit Timings, schicken das an die Teilnehmer des Calls. Und dadurch kann ein Projektmanagement aktuell schon echt stark automatisiert werden. Warum ich es dann doch einschränke, ist, dass wir sind ein People-Business. Leute wollen am Ende des Tages jemanden haben, der call me old school, aber im Zweifel möchte ich zu einem Telefonhörer greifen können oder eine E-Mail schreiben können oder eine WhatsApp schreiben können und sagen können, ey, ich brauche das und das, make it possible. So, das kann eine KI noch nicht und das würde auch dauern. Also ich glaube, der Account Management Part ist davon so vielleicht ein bisschen ausgeschlossen. Mhm. Ich glaube, dass viele Analysearbeiten, also so die klassischen Strategie-Einstiegsjobs irgendwie, da kann eine KI auch extrem stark supporten. Ich glaube, sie können es noch nicht ganz, weil die Ableitung daraus oder dann wirklich aus den 50.000 Sachen, die ich gefunden habe, die nochmal irgendwie zusammenzufassen und wirklich das rauszukristallisieren, was jetzt wirklich der Insight ist, womit ich jetzt wirklich meine Zielgruppen erreiche, das geht noch nicht. Aber ich glaube, dieses große, durchforste mal das Netz und hier sind irgendwie Terabyte of Data und please make something useful out of it, das kann eine KI schon. Also das haben wir. Wir erstellen gerade eine B2B-Social-Media-Studie, haben dafür wirklich tausende Kanäle gescraped über Insta und LinkedIn. Und das hätte ich früher selbst irgendwie in Python, also ich hätte, andersrum, ich hätte den Python-Code früher selbst schreiben müssen. Aktuell, ich habe mir den Code schreiben lassen von ChatGPT und habe dann meine Daten da durchgejagt. Und das sind gute Ergebnisse. Also das kommt demnächst irgendwann raus. Also da kann es auch extreme Hilfestellung sein. Was ich glaube, am längsten hält, ist tatsächlich dann Konzeption. Also wie kann ich das, was ich jetzt hier irgendwie an Daten und Insights und allem gefunden habe, wie kann ich das kreativ übersetzen? Wie kann ich das ungesehen übersetzen? Das funktioniert teilweise, wenn man die richtigen Prompts hat schon, aber ich finde, es hat noch nicht so eine Wow-Flughöhe. Das ist geil, das habe ich noch nicht gesehen. Das wird die nächste Kampagne. Das hat Löwenpotenzial. Ich weiß, auf der anderen Seite, ich weiß auch nicht, ob es die immer braucht, wie gesagt. Aber das war ja der Teil davor im Endeffekt.
Okay, also ich habe es vielleicht einfacher, vielleicht hätte ich es vorher sagen sollen als Beispiel. ich verstehe auch noch die Vorsicht dahinter, das zu bewerten, weil es ist ja trotzdem nach wie vor ein Blick in die Glaskugel, weil wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, wie schnell die Sachen gehen. Vielleicht geht auch irgendwas gar nicht. Aber wenn ich im Wunschwald stünde und ich könnte mir drei Sachen aussuchen, die ich gerne durch die KI ersetzt sehen möchte, wo menschliche Verbindung nicht die Rolle spielt, weil keine Magie entstehen muss, ich einfach nur Klarheit brauche und das sogar vielleicht sehr viel ökonomischer, wo wir ja irgendwie alle irgendwie mehr denn je strugglen, ist, ich möchte, dass jegliche Diagnostik auf den Menschen angewandt, also gerade Röntgenbilder, MRTs. Ich möchte mehr einer Maschine vertrauen als dem menschlichen erfahrenen Auge. Das heißt also, ich möchte, dass Radiologie halt hauptsächlich über eine KI läuft. Das wäre mein riesengroßer Wunsch. Und eine Datenbank dafür verantwortlich ist, die alle Cases jemals aufgenommen, verstanden hat und deswegen sagt, ja, da ist was und da ist was nicht. Das ist vielleicht das einfachste Beispiel, wo vielleicht noch einige Leute mitgehen würden. So. Und es ist übrigens ungeachtet und hat auch nichts mit keinem Respekt vor der Craft, die aktuell herrscht, zu tun in der Radiologie. Aber ich glaube, als Konsument hätte ich es dadurch sicherer. Und das würde ich mir wünschen.
Das bin ich komplett bei dir. Also ja. Es ist ja so, dass eine KI jetzt schon Brustkrebs deutlich zuverlässiger erkennt als jeder Mensch.
Ich möchte, dass es auch weitergeht in gewisse Services. Und nochmal, die Betonung liegt, mir ist sehr wohl bekannt, dass ich zeitgleich auch formuliere, dass eine Zunft dadurch halt wahrscheinlich auch wegsterben wird. Aber ich glaube, Veränderung, auch im Radikalen, gab es immer in der Geschichte der Menschheit. Ich meine, wir wollen auch nie wieder mit einem Waschbrett waschen, weil irgendwann mal wurde die Waschmaschine erfunden und so weiter und so fort. Und einige Berufsgruppen gibt es auch nicht mehr. Aber zum Beispiel auch, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen brisanter, ist Anwälte. Oder sogar auch Steuerberater, wodurch relativ klare systematische Regeln, die die verstehen und wissen, wo sie sie nachlesen können, halt in einem riesengroßen LLM landet und über einen Agenten halt relativ klar weil mehr Cases auch betrachtet werden können und mehr Bücher und so weiter und so fort, ich zu klareren, verbindlichen Aussagen komme, die mir helfen in der Orientierung, was ich zu tun habe und was ich nicht zu tun habe.
Da bin ich auch komplett bei dir. Und tatsächlich, ja. Tatsächlich sehe ich es komplett genauso. Ich bin sogar noch nicht mal, also mit Sicherheit werden manche Berufsgruppen sich neu erfinden müssen. Aber um auf das Ärztebeispiel nochmal, also ich meine, ist doch schön, wenn ich mich nicht irgendwie auf die Diagnostik beschränken muss, sondern ich mich auf die Behandlung vielleicht fokussieren kann. Das doch, also auch, und vielleicht ganz anderes Beispiel, der ganze Bürokratiekram hinten raus. Also lass es eine Maschine machen, lass es automatisieren. Das ist, warum sollte ich die Leute, die gerne weiter bei Medizin, die irgendwie ein halbes Jahrzehnt oder vielleicht noch länger ihres Lebens damit verbracht haben, Spezialist in dem Feld Gesundheit zu werden, um behandeln zu können, irgendwie damit aufhalten, dass sie sich um die Bürokratie kümmern müssen. Lass eine Maschine machen, ganz einfach. Mhm. Und das kann sie heute schon. Kann sie absolut schon. Und wir könnten auch, das ist auch eines meiner Lieblingsthemen eigentlich, wir könnten auch die halbe öffentliche Verwaltung damit jetzt schon durchautomatisieren. Das ist, dann ging das Ganze auch schneller. Also ich brauche dann nur noch jemanden für Sonderfälle. Ich brauche jemanden, wenn ich jemanden zum Ansprechen brauche. Aber hey, die drei Gesetze in LLM zu packen, dass die einfach auch eingehalten werden, macht es das nicht auch sicherer gegen Betrug? Also offene Frage.
Wo steht denn die Agenturlandschaft in 10 Jahren?
Ist eine gute Frage, weil ich glaube, da spielen noch 20 andere Faktoren mit rein. Also ich glaube, wir werden in nächster Zeit eine Agentur sterben sehen.
Große
werden wahrscheinlich eher nicht sterben, aber werden sich wahrscheinlich zusammentun. Kann ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube, zum einen getrieben durch die aktuellen Marktbedingungen, zum anderen aber glaube ich auch, und das ist glaube ich was noch gar nicht vielen aufgefallen ist, ich glaube, so eine Agentur-Gründergeneration geht gerade auch einfach in den Ruhestand und macht einfach dicht. Das mir in letzter Zeit habe ich das einfach so oft mitbekommen.
Oh ja.
Auch strange, dass sich da im Endeffekt keine Nachfolger irgendwie finden. Und das bringt dich aber im Endeffekt zum nächsten Gedanken. Viele finden halt auch einfach keine Mitarbeitenden, keine fähigen Mitarbeitenden. Agentur ist anstrengend. Und Agentur ist nicht 9-to-5. Und Agentur ist auch mal eben den Pitch übers Wochenende oder eine Nachtschicht. Und ich glaube, da dreht sich auch was. Und da müssen sich Agenturen im Endeffekt auch drauf einstellen. Also ich glaube, wenn sich da Agenturen nicht wandeln und irgendwie ganz klassisch drauf sind, dann werden die halt auch niemanden mehr finden, der für sie arbeiten möchte. Da bin ich auch ganz froh eigentlich mit meiner Wahl, weil wir handeln das auch anders. Also Overtime wird ausgeglichen. Das kann ich jetzt zu Wong Ludi sagen. Das hört man bei anderen nicht so oft.
Oh, es ist seltener, ja.
Also ich glaube, es gibt halt, selbst wenn man Werbung mag, um es mal wirklich auf das runterzubrechen, was es ist, dann gibt es halt auch andere Möglichkeiten, irgendwie in der Branche was zu machen. Und warum nicht Influencer? Also meins wäre es nicht, muss ich ehrlich sagen. Oder nicht pur. Aber ist mit Sicherheit auch ein interessanter Weg. Oder eben von der Tech-Schiene kommend. Also ich glaube, Marketing ohne Technologie ist einfach sowieso gar nicht mehr vorstellbar. Und deshalb all die, und da sind wir vielleicht dann doch auch wieder bei kleinen Agenturen oder halt auch die ganz großen irgendwie Tech-Enabler wie Accenture Song oder so. Ich glaube, das sind halt auch interessante Arbeitgeber in dem Zusammenhang, für die man sich entscheiden kann.
Warum kommt es nicht mehr zum Zusammenschluss von großen und sehr kleinen? Ich weiß, dass es sporadisch mal passiert, wenn es eine Speziallösung sein muss. Aber ich glaube, es gibt halt viele, die halt da, das alte Beispiel war, Social Media Agentur ist immer ungleich Full Service Agentur. Das hat sich ja geändert. Selbst Media Agenturen haben irgendwann mal erkannt, dass das Mikro-Gefummel auf Kampagnen sich dann doch irgendwann mal lohnt und sie dann auch Social Media machen und nicht mehr das große Media. Ja, ja, also da gibt es Synergien, aber ist es aus deiner Sicht auch denkbar, sinnvoll, auch in den Bereichen halt, also ob es da mehr zu Zusammenschlüssen kommt, dass sich jemand Großes halt zum Beispiel ganz klar auf Marke und große Kampagnen konzentriert, halt nicht IT jetzt, aber andere Spezialsachen wie XR zum Beispiel im Experience-Sektor halt eben mit einem Partner halt bedient, ausschließlich, um trotzdem die Kunden halt von der Spitze an Full Service betreuen zu können. Ich frage jetzt nicht Raketenwissenschaft, das ist mir klar. Aber mir ist es kaum untergekommen, ehrlich gesagt, in so meiner Historie, dass das oft passiert.
Gehe ich mit. Habe ich jetzt noch nicht wirklich oft gesehen. Also ich kann nicht so ganz genau sagen, woran es liegt. Also vielleicht sind da Agenturen oder die großen Agenturen auch eher Controller getrieben. Also vielleicht muss das Modell auch irgendwie zusammenpassen oder vielleicht kaufe ich mir einen potenziellen Konkurrenten weg, der gerade irgendwie im Wachsen ist. Vielleicht aus der Perspektive oder vielleicht habe ich Interesse halt an einer Agentur, die irgendeinen Kunden hat, der schön zu meinem Portfolio passen würde. Das wären so für mich irgendwie Beweggründe. Also was ich eigentlich ganz interessant fände, ist, ich glaube, sowas ist ja, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, weil ich die Story echt nicht kenne, aber ist Serviceplan so gewachsen, dass sich einfach viele, viele kleine zusammengetan haben oder weiß ich nicht.
Ich glaube, das ist eher andersrum, dass aus dem Kern halt dann Spezialinteressen innerhalb dieses Kerns gewährt wurden und ihre eigene Blase bekommen haben und so dieses Partnernetz halt einfach entstanden ist, wo dann sehr fortschrittlich damals erkannt wurde, dass daraus Synergien für das größere Ganze halt entstehen können. Aber man braucht halt Special und Subkultur und hast du nicht gesehen. Mhm. Ja.
Also den Weg fände ich eigentlich ganz interessant, persönlich betrachtet wirklich, zu sagen, hier sind irgendwie 5, 6 kleine Agenturen, die sich Capability-mäßig ähnlich sind oder natürlich ergänzen und vielleicht auch in unterschiedlichen Städten sind, gar nicht mal nur auf Deutschland bezogen. Und so einfach eine, keine Ahnung, eine lose Komplettabdeckung auch irgendwie angeboten werden kann. Das ist, ich meine, so ein Problem, was wir ja auch, glaube ich, beide kennen oder mitbekommen haben, ist halt, dass viele Kleine sich dann immer um den Kuchen streiten. Also das habe ich noch nirgendwo, ich habe noch keinen gesehen, der es gelöst hat.
Ja.
Das ist vielleicht auch ein unüberwindbares Problem.
Total. Ja, ich bin, das würde zu weit führen, dennoch würde ich es kurz erwähnt haben. Ich bin ja auch mit den alten Strukturen massiv auf dem Kriegsfuß. Ich glaube, es muss sich was ändern. Ich glaube, KI ist ein Beschleuniger, zumindest das viel Alteingesessenes an Struktur, wieder eine gewisse, sehr frequente Dialektik kommt, des Hinterfragens und hoffentlich nicht des ständigen Klagens, weil das hat man ja irgendwie die letzten 2 Jahre nur gehört. Das reicht, glaube ich. Wir müssen in einer Leistungsgesellschaft, die sich ja selber so erzogen hat, gerade Agenturen, so was du selber auch sagtest, pitchst dann auch am Wochenende, nicht davon abrücken, halt auch Lösungen zu provozieren aus sich selbst heraus, um irgendwie in irgendeiner Art und Weise halt eine gewisse Beständigkeit halt hinzubekommen. Das haben kleinere sicherlich sehr viel schwerer als größere, aber nichtsdestotrotz spielen wir irgendwie nach all denselben Spielregeln. Kunden mögen vielleicht phasenweise jetzt weniger sein, auch da kann ich dich nur zitieren. Mittelstand verschiebt sich, geht weg, wie auch immer, insofern auch weniger Volumen, klar. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir halt einfach Lösungen. Und ich versuche auch ständig halt diese in Gesprächen wie dir halt einfach zu erfahren, ich habe die Lösung nicht. Ich bin ja auch selber kleiner strukturiert, sehr bewusst, weil ich ein riesengroßer Fan bin von Tiefe und nicht von Breite mehr. Also die Breite habe ich gemacht. Ich glaube, Kunden verdienen viel Tiefe. Ist schwer zu vermitteln, weil dadurch hast du einen anderen Ansatz. Ich glaube, einen für den spezifischen Kunden einen ehrlicheren sogar auch, einen authentischeren, weil man viel mehr im Kontext des Kundendenken arbeiten und auch wirken muss. Aber letztendlich glaube ich, und das ist auch so das Motto von Digital Flux, also letztendlich geht es halt um multiple Kontexte, die es halt einfach gilt, miteinander wieder zu vereinbaren. auch mit der Prämisse, dass halt unterschiedliche Meinungen koexistieren müssen, nicht kaputt geredet werden müssen. Und dazu müssen aber einige wenige Leute, und das kann, glaube ich, auch keine KI ersetzen, einige smarte Leute, wie zum Beispiel du, Kontexte greifen, verstehen und sie praktikabel machen für andere, die es aus ihrer Zunft selber so nicht beurteilen können. Und ich finde, deswegen ist es unglaublich wichtig, immer mal wieder halt komplett raus, nicht so taktisch auf Kunden zu denken, auch nicht strategisch auf Kunden zu denken, sondern im Äther der Möglichkeiten, also ganz weit oben im Funnel quasi zu schwimmen, bevor man immer auf dem tiefsten Punkt des Funnels links und rechts vergleicht, was es gilt zu tun. So, um halt einfach auch mit dem Kunden gemeinsam ein besseres Verständnis aufzubauen, was sind die wirklich lohnenswerten Dinge für das, wo drin ich gerade stecke. Und welchen Weg gibt es? Muss man den sanft iterieren? Sind auch radikalere Schritte möglich? Welchen Impact gibt es auf Revenue? Ja, nein und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist so ein Thema, was mich halt auch massiv beschäftigt. Deswegen, ich bin zum Beispiel auch noch nicht entschieden, ob Agenturen abgeschafft werden, was so irgendwie das schöne Kernmotto unserer gemeinsamen Podcast-Folge ist. Ich verstehe aber die Message, es wird anders, es wird radikaler, keine Frage. Insofern super spannend, wie du das siehst.
Ja, wie du sagst, ich glaube, man muss es pointieren, sonst kennen wir ja auch irgendwie, spitzt es zu, sonst hört dir auch irgendwie keiner zu. Und auf der anderen Seite bin ich vollkommen bei dir. Also das Zuspitzen macht's an vielen Punkten dann auch manchmal viel zu einfach und viel zu schwarz-weiß. Und
dann hat jeder eine Meinung auch auf einmal, ja.
Ja, und das ist, aber es nimmt dir vielleicht dann halt auch die Flexibilität, um auf irgendwas zu reagieren.
Total.
Also ja. Ich meine, ich war ja auch zweimal auf Kundenseite und ich habe es dort nie lange ausgehalten.
Weil?
Und zwar genau deswegen, weil ich muss als irgendwie als Leitung Marketing am Anfang vom Jahr oder im November des Jahres vorher meine Jahresplanung abgeben, um zu budgetieren, um mein Budget zu verteidigen und dann gibt es zwei Runden und brauchst du es wirklich und dann am Ende sind es 20% weniger und dann gehst du ins nächste Jahr und dann ist natürlich nicht überall so und manche sind flexibel, aber dann eigentlich geht es dann darum, okay, jetzt arbeiten wir es ab. So, und dann stellst du aber irgendwie, keine Ahnung, im Mai stellst du fest, das ist totaler Quatsch. Also das müssen wir doch anders machen. Irgendwie der Markt hat sich gedreht und eigentlich die Zielgruppe, die wir auserkoren hatten und die auch letztes Jahr super funktioniert hat, ist dieses Jahr vollkommen bedient und lass mal viel mehr B2B-Fokus, weil wir haben irgendwie von denen viel mehr Anfragen. Und ja, dann gehen aber das halt, also dann bringst du schon Daten mit, die das unterstützen und dann geht trotzdem die Diskussion los. Ja, aber wir wollten doch auf die Messe und ja, wollten wir, aber macht da keinen Sinn. Also, wir können die Kohle jetzt ausgeben oder wir machen es sinnvoller. Ja, war doch schon angekündigt. Ja, mein Gott, dann nehmen wir es halt zurück. Mhm. Also, seid doch mal ein bisschen flexibel. Das ist so, und also da, um vielleicht auch da noch eine Lanze für Agenturen zu brechen. Deshalb mag ich Agenturen halt auch, weil du machst montags den Laptop auf und alles anders. Also, ich liebe das. Das ist so ein bisschen auch, und das vielleicht kommt das aus meiner Event-Vergangenheit irgendwie, weil du machst deinen Plan und dann Freitag 18 Uhr ist Doors open. Bis dahin muss auch alles stehen, aber um 18.05 Uhr der komplette Plan ist hinfällig. Also das ist, von daher, das macht es dann auch cool und interessant. Und ich glaube, solange sich Agenturen dessen bewusst sind, dass es eben nicht nur darum geht, eine gute Kampagne zu produzieren. Ja, darum geht's. Daran werden wir irgendwie gemessen, damit gewinnen wir Preise. Aber es geht darum, unseren Kundinnen das Leben einfacher zu machen und die Feuer für die zu löschen. Und wenn die nächste Woche sagen, ich brauche keine Messe, sondern eine neue Landingpage, dann machen wir das.
Verstanden. Über was haben wir noch nicht gesprochen? Was sollten die Leute aus deiner Sicht noch wissen?
Gute Frage.
Vielleicht hast du die ganze Zeit auf etwas ganz anderes gewartet und ich habe dich halt missgeleitet die ganze Zeit und es drängt jetzt, dass du irgendetwas sagen möchtest oder vielleicht eben halt auch nicht. Ich meine, es ist halt ein sehr kontroverses Thema. Wir sind in Agenturkonstrukten, kritisieren sie aber zeitgleich auch selber nicht so radikal. Irgendwie lieben wir es dennoch drinne zu sein, aber wir wissen, dass irgendwie Veränderung gestartet ist und sie möglicherweise, wenn man vernünftig darüber nachdenkt, noch sehr viel viel radikaler ausfallen wird. Ja oder nein? Eine riesengroße Spekulation auf, wen wird es treffen und wen nicht. Insofern, das ist schon ein gewisses Spannungsfeld und da können 27 Milliarden Gedanken entstehen. Deswegen halt einfach die ganz unverbindliche Frage, ob du der Meinung bist, ob es da noch irgendwie einen Fokuspunkt gibt, den wir noch kurz diskutieren sollten.
Also ich wurde in letzter Zeit als so ein Schnellboot bezeichnet, das so um so einen Tanker außen rumfährt und die Richtung schnell wechseln kann und zeigt, wo es hingeht irgendwie. Fand ich ganz cool, tatsächlich. Mhm.
Sehr sympathisch.
Und, ja, tatsächlich. Fand ich sehr nice. Und trotz dieser großen Ungewissheit und dieser sich immer wieder ändernden Richtung oder so. Also, ich glaube irgendwie trotzdem nach wie vor an die Agentur, weil die Agentur, auch wenn wir sagen, sie stirbt, vielleicht stirbt das klassische Modell. Und auch wenn es ein neues Tool gibt, das das Marketing durchautomatisiert, dann brauche ich trotzdem auch nach wie vor jemanden, der das irgendwie bedient. Und ich glaube deshalb trotzdem also ich habe eine positive Zukunftsvision einfach. Von dem allen, auch wenn ich jetzt sage, irgendwie der Mittelstand bricht weg und Abgrundszenarien. Ich glaube trotzdem, dass es sich ins Positive wendet. Mhm. Also ich glaube, und ich will jetzt nicht zu politisch werden oder so, wir hatten lange genug Stillstand und das in vielerlei Hinsicht, in kommunikativer Hinsicht, in industrieller Hinsicht und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist der Grund dafür, dass es jetzt auf einmal alles so schnell geht und so schnell gehen muss irgendwie. Aber das ist auch irgendwie was ich mein ganzes Leben lang schon sage oder die letzten 10 Jahre erzähle, es geht alles zu langsam. Ich habe keinen Bock darauf zu warten. Mach schneller. So, und ich glaube, wenn wir endlich unseren Arsch hochbekommen,
Hört.
Und dann können wir das auch alles zum Positiven wenden und zu was Gutem wenden. Und um mal da noch ein paar Sachen mit hochzuheben, vielleicht ist es ja auch gar nicht, vielleicht sollten wir mal grundsätzlich hinterfragen, ob es denn wichtig ist für eine Agentur, für eine Performance-Marketing-Agentur, die 5. Stelle hinterm Komma noch zu optimieren. Oder ob es nicht viel, viel drängendere Probleme gibt in dem Zusammenhang. Ob es für eine Markenagentur wirklich so unglaublich wichtig ist, wieder Kim Kardashian für irgendwas zu buchen. Oder ob ich das nicht vielleicht über 50 kleinere Influencer genauso regeln könnte, die irgendwie auch ein viel besseres Rollenbild abgeben. Und ob, das ist auch sehr kontrovers, ob denn ein Unternehmen irgendwie jedes Quartal wachsen muss. Ob nicht der Patagonia-Weg vielleicht der viel richtigere ist. Also ich glaube, Ansätze gibt es ganz viele, um in eine positive Richtung zu gehen. Ich meine, wir sind in der Werbung. Am Ende des Tages verkaufen wir Konsum. So, wir sitzen in einem ganz schön glasigen Haus, um irgendwie das Ganze zu kritisieren. Aber vielleicht sitzen wir auch genau an der richtigen Stelle, um es zu kritisieren.
Ja, voll gut. Ich bin total bei dir. Für mich ist es Geschwindigkeit, Dynamik und in diesem, also um den Dreiklang zu komplettieren, und Anpassungsfähigkeit. Und das ist alles irgendwie mehr in deiner Hand, als man immer meint, solange man nicht in dieser Klagestasis verharrt. Und dann hast du viele Möglichkeiten. Aber ja, ich bin auch dabei, wir werden es mit weniger Leuten machen in Zukunft, als wir es noch vor 5 oder bis 10 Jahre vorher halt eben gewohnt waren. Das wird sich ändern. Und Änderung ist immer ein Threat, ja, aber auch spannend.
Ja, und immer auch eine Chance.
Voll, total. Es ist so schön, wenn eine Tür zugeht, geht eine auf. Also ich will gar nicht damit anfangen. Aber ja, ich glaube, ja, verstehe dich. Ich bin bei dir. Dann schließe ich die Frage an, die letzte. Wo können dich die Leute finden, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte?
Tatsächlich am besten auf LinkedIn, glaube ich.
Unter Bernd Kunkel.
Richtig.
Alles klar. Voll gut. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich bei dir zu bedanken für das Gespräch. Ich finde das super cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hätte noch viel länger mit dir gesprochen über den Sumpf, in dem wir uns gerade befinden. Ich finde es aber ein sehr, sehr schöner Überblick, sehr multiperspektivisch, nicht zu düster. Aber ja, irgendwas wird kommen. Und ich glaube, das ist gut rausgekommen heute. So meine Hoffnung zumindest.
Ja, ich kann das nur zurückspielen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und um noch einen Punkt zu machen. Ich glaube, die Leute haben auch genug Horrorvisionen gehört. Deshalb, ey, bringt doch mal eine positive Zukunftsvision. Mhm. Und dazu gehört aber auch, dass wir die selber machen müssen. Jeder Einzelne von uns. Und in diesem Sinne, glaube ich, liegt es an uns, das Ganze zu gestalten. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne und Amen.
That's it for today. Thank you for listening. I hope you enjoyed this conversation. If you don't want to miss the next one, head over to your favorite podcast platform to subscribe and even leave a review. It's very much appreciated. Cheers.